Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Vorstoß aus Brüssel sorgt für neue Diskussionen über den Euro-Rettungsschirm. EU-Kommissionspräsident Barroso sprach sich dafür aus, den Schutzmechanismus auszuweiten, als wichtiges Signal an die Märkte. Frankreich und Deutschland reagierten zurückhaltend. Bundesfinanzminister Schäuble sagte, die Euro-Staaten arbeiteten an einer umfassenden Lösung. Die EU hatte den Rettungsschirm nach der Griechenland-Krise aufgespannt, um weiteren Ländern bei Bedarf zu helfen. Als Wackelkandidat gilt Portugal. Das hochverschuldete Land konnte heute aber neues Geld am Kapitalmarkt aufnehmen.
Udir decisivo, der Tag der Entscheidung. So düster titelten heute Morgen schon die Zeitungen in Portugal. Doch statt Staatspleite und Rettungsschirm erstmal aufatmen. Die Investoren bei Banken und Fonds rissen sich heute förmlich darum, Portugal Geld zu leihen. Über 1 Milliarde Euro konnte das Krisenland problemlos bekommen. Allerdings muss Portugal dafür 6,7% Zinsen für 10 Jahre zahlen. Sehr viel, aber nicht so viel wie befürchtet. Wir brauchen keinen Rettungsschirm der EU, sagt Portugals Ministerpräsident. Wir machen unsere Arbeit und alles, was wir brauchen, ist Vertrauen der Märkte, so wie wir es heute bekommen haben. Also vorerst kein neuer Bittsteller um Milliardenhilfen. Die Erleichterung darüber ist auch diesem Portugiesen anzusehen. EU-Kommissionspräsident Barroso, in Brüssel präsentierte er heute Pläne, wonach die EU-Länder künftig noch härter sparen sollen. Im gleichen Atemzug aber forderte er die Euro-Länder auf, mehr Geld locker zu machen für die nächsten Krisenfälle. Wir glauben, dass der Euro-Rettungsschirm vergrößert werden muss und sein Aktionsradius. Das heißt aber nicht, fährt Barroso fort, dass wir schon wüssten, wir werden das Geld für dieses oder jenes Land auch brauchen. Doch gleich noch ein paar hundert Milliarden bereitlegen oder sogar unbegrenzt für Schuldensünder garantieren. Die Kanzlerin verwies heute darauf, dass der bestehende Rettungsschirm ja noch lange nicht ausgeschöpft sei. Sie hatte Italiens Silvio Berlusconi zu Gast. Auch sein Land ist hoch verschuldet. Merkel ließ jedoch keinen Zweifel, der Euro wird verteidigt, selbst wenn es teuer wird.
Deutschland wird das, was notwendig ist, auch tun, damit der Euro stabil bleibt. Es ist unsere gemeinsame Währung, von der Deutschland viel profitiert hat.
Portugal beschafft sich Geld. Eine gute Nachricht in dieser Euro-Krise. Umso verständnisloser fragen viele hier in Brüssel, warum Kommissionspräsident Barroso ausgerechnet heute über eine Aufstockung des Rettungsschirms sprechen musste. Dass die vielleicht kommt, bestreitet man selbst in deutschen Regierungskreisen nicht. Davon aber heute zu reden, sei genau das Gegenteil von Beruhigung der Märkte.
Mehr dazu, wie der Euro-Krisenmechanismus funktioniert, finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Eine Bilanz der wirtschafts- und haushaltspolitischen Eckdaten für das abgelaufene Jahr hat das Statistische Bundesamt heute vorgelegt. Die Wirtschaft ist so stark gewachsen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Nach dem Minus von 4,7% im Krisenjahr 2009 legte das Bruttoinlandsprodukt 2010 um 3,6% zu. Negativ wegen mehr neuer Schulden wirkten sich die Krisenhilfen aus. Das Staatsdefizit stieg von 3% 2009 auf 3,5% 2010.
Das Steuerjahr 2010 begann mit einer geplanten Mindereinnahme. Die umstrittene Mehrwertsteuerbefreiung für Hotels kostete die Staatskasse unter dem Strich etwa 1 Milliarde. Noch stärker schlugen Mittel für die Bankenrettung zu Buche. Hier musste der Finanzminister gut 10 Milliarden im Etat einstellen. Eine boomende Wirtschaft sorgte am Ende dafür, dass die Neuverschuldung auf 44 Milliarden Euro begrenzt werden konnte. Immer noch der höchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Für 2011 sieht der Wirtschaftsminister dennoch Spielräume für eine Steuerentlastung.
Es geht nicht um Spitzensteuersatz, sondern um den sogenannten Mittelstandsbauch und die sogenannte kalte Progression, was einige diesem Jahr schon spüren. Du hast 100 Euro mehr. Und hast dann 70 Euro mehr Abgaben. Das empfinden die Menschen nicht als fair.
Für eine Steuersenkungsdiskussion sieht die SPD zurzeit allerdings keine Grundlage.
In dem Augenblick, wo ich meine, man kann die Haushalte sanieren, indem ich Steuererleichterungen mache für alle, das geht nicht. Das wird nicht aufgehen.
Das Geld zusammenzuhalten, fordert auch die Union. Ausgabendisziplin sei auch in 2011 dringend angeraten.
Die erste Priorität muss sein, die Haushaltskonsolidierung voranzutreiben. Wir haben die Schuldenbremse im Grundgesetz. Die wird uns zwingen, bis 2016 weitere Konsolidierungsschritte umzusetzen. Wir haben in den Euro-Staaten eine Bedrohung des Euro, was wir in verschiedenen Ländern sehen. Und wir sollten dort auch ein glaubwürdiges Vorbild sein.
Der Euro-Rettungsschirm birgt auch in 2011 Risiken für den Haushalt. Zusätzlich belasten Investitionsprogramme im Infrastruktur- und Bildungsbereich die Kasse des Staates. Deshalb soll der Verschuldungsansatz mit 48 Milliarden Euro höher ausfallen als in 2010. Dieser Wert könnte noch einmal um ein paar Milliarden gesenkt werden, hofft die Bundesregierung. Damit läge man im Plan für die Schuldenbremse. Spielraum für Steuersenkung gibt es dann allerdings nicht.
Die Bundesregierung hat heute die Weichen dafür gestellt, dass der Afghanistan-Einsatz deutscher Soldaten um ein Jahr verlängert wird. Erstmals soll mit dem Mandat das Ziel verbunden sein, die Truppen zu reduzieren, und zwar von Ende 2011 an. Der Bundestag stimmt noch im Januar darüber ab. Auf den Weg gebracht hat die Regierung auch ein Gesetz, das helfen soll, kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden durch den Einsatz professioneller Vermittler, sogenannter Mediatoren. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger verspricht sich nicht nur eine Entlastung der Justiz. Erstmals hätten Bürger ein gesetzliches Mittel, juristischen Streit, etwa Scheidungs- und Sorgerechtsfälle, eigenverantwortlich zu lösen. Mediationsverfahren sollen in allen Bereichen möglich sein, nur nicht im Strafrecht. Dioxinbelastetes Schweinefleisch ist möglicherweise bis zu den Verbrauchern gelangt. Von einem gesperrten Mastbetrieb in Niedersachsen seien im Dezember 180 Tiere zur Schlachtung nach Sachsen-Anhalt gebracht worden, teilte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mit. Derzeit werde geprüft, wo das Fleisch abgeblieben ist. Der mutmaßliche Verursacher des Dioxinskandals, der Futterfetthersteller Hales und Jentsch, hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Der Betrieb in Schleswig-Holstein steht im Verdacht, belastete Industriefette als Futterfette verkauft zu haben.
In Magdeburg wird seit heute der Prozess um den Tod des Asylbewerbers Uri Jallo neu aufgerollt. Jallo war vor 6 Jahren in einer Polizeizelle verbrannt. Dem damaligen Dienstgruppenleiter wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll nicht schnell genug auf das Signal des Feuermelders reagiert haben. Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte den Angeklagten vor 2 Jahren freigesprochen. Im Januar 2010 hob der Bundesgerichtshof den Freispruch wegen Lücken in der Beweisführung auf.
Der russische Bericht zum Absturz der polnischen Präsidentenmaschine bei Smolensk droht, das Verhältnis beider Länder erneut zu belasten. Die Ermittler machen den polnischen Luftwaffenchef verantwortlich für die Tragödie. Er habe den Piloten trotz schlechter Sicht zur Landung gedrängt. Bei dem Unglück waren im April vergangenen Jahres alle 96 Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Neben Lech Kaczynski auch andere hochrangige polnische Politiker.
Für Russland gibt es keine Zweifel. In einem heute veröffentlichten 20.000 Seiten Abschlussbericht der Untersuchungskommission sind die Gründe für den Absturz der polnischen Präsidentenmaschine klar. In Moskau hieß es, die Crew sei mangelhaft ausgebildet und nicht gut vorbereitet gewesen auf den Schlechtwetterflug, und auf die Piloten sei Druck ausgeübt worden, auf jeden Fall zu landen. Eine wichtige Rolle soll dabei der ehemalige Luftwaffenchef General Andrzej Błaszczyk hier bei seiner Ernennung durch den verstorbenen Präsidenten Lech Kaczynski 2007 gespielt haben. Er sei angetrunken gewesen, die Kommission spricht von 0,6 Promille. Weil er im Cockpit war, hat er psychoemotionalen Druck auf die Piloten ausgeübt. Sie hatten einen inneren Konflikt, die Erwartung zu erfüllen, trotz des Nebels zu landen. Das war der Schlüsselfaktor des Absturzes. In Polen wurde der russische Bericht über die Absturzursache von Regierung und Opposition mit großer Skepsis aufgenommen. Fehler der Fluglotsen sind nicht erwähnt oder der schlechte technische Zustand des Flughafens. Wir werden einen eigenen Bericht veröffentlichen. Da geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Qualität. Dieser Bericht ist reine Spekulation. Er enthält keine Beweise, nur Vermutungen. Polen wird mit diesem Bericht verhöhnt.
Das kam überraschend. Niemand in Polen hatte damit gerechnet, dass Russland so früh seinen Abschlussbericht über das Unglück veröffentlichen würde. Jetzt sind die Polen hochgradig verstimmt, sehen die meisten ihrer Fragen als nicht beantwortet an. Und das polnisch-russische Verhältnis, nach dem Besuch von Präsident Medwedew vor 4 Wochen gerade wieder etwas besser geworden, leidet darunter stark.
Die Proteste in Tunesien haben sich auf die Hauptstadt des Landes ausgeweitet. Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge stehen im Zentrum von Tunis. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Auch in Monastir, südlich von Tunis, gingen Hunderte auf die Straße. Hintergrund ist der Konflikt um hohe Arbeitslosigkeit und steigende Nahrungsmittelpreise. Tunesiens Regierung signalisierte erstmals Entgegenkommen. Präsident Ben Ali ordnete die Freilassung aller festgenommenen Demonstranten an und entließ den Innenminister. In Australien richtet das Hochwasser in der Millionenstadt Brisbane schwere Schäden an. Die meisten Straßen im Zentrum sind überflutet, Busse und Züge fahren nicht mehr. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich mit Trinkwasser zu versorgen, für den Fall, dass die Klärwerke wegen des Hochwassers nicht mehr arbeiten können. Tausende Wohnungen und Häuser sind von den Fluten bedroht.
Das Wasser im Brisbane River steigt und steigt. In den vergangenen Stunden ist der Fluss dramatisch angeschwollen. Mit Wucht hat er die Millionenmetropole Brisbane getroffen. Das Wasser hat schon jetzt große Teile der Stadt überflutet. 20.000 Häuser sind bedroht. Was wir hier erleben, ist eine sehr schwere Naturkatastrophe. Bitte bleiben Sie in Ihren Häusern und fahren Sie nur durch die Stadt, wenn es unbedingt notwendig ist. Das Zentrum von Brisbane gleicht einer Geisterstadt. Viele Geschäfte und Restaurants geschlossen. Der Strom wurde in manchen Stadtteilen abgestellt, aus Sicherheitsgründen. Viele Bewohner kommen bei Freunden unter oder versuchen Unterschlupf in Notunterkünften zu finden. Der Staat fordert die Bürger dazu auf, sich in höher gelegenen Stadtteilen in Sicherheit zu bringen. Queensland hat schon einige schwarze Tage erlebt und weitere liegen noch vor uns. Aber Australien steht ihnen bei und wird Queensland helfen, bis die Krise vorbei ist. Schon jetzt hat die Jahrhundertflut in Queensland Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Auch die Landwirtschaft trifft es hart. Das Wasser steigt weiter und wird wohl noch mehr zerstören. Denn der Höchststand der Flut wird erst im Laufe des morgigen Tages erwartet.
Haiti gedenkt der Opfer des verheerenden Erdbebens vor einem Jahr. Die Folgen der Katastrophe in dem Karibikstaat sind trotz internationaler Hilfe unübersehbar. Viele Häuser liegen noch immer in Trümmern. Hunderttausende Haitianer leben in Zeltstädten. Der Wiederaufbau wird auch erschwert durch ein politisches Machtvakuum. Denn die Präsidentenwahl im November hat keinen klaren Sieger hervorgebracht.
Heute Morgen Gedenken vor der eingestürzten Kathedrale. Ihre Ruine erinnert an das Erdbeben und sie ist Symbol für den quälend langsamen Wiederaufbau. Und Haiti hat auch noch mit einer Cholera-Epidemie zu kämpfen. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Ich war auch damals unter den Trümmern begraben, sagt sie. Deswegen ist das heute ein besonderer Tag. Für eine Minute bebte vor einem Jahr die Erde, Bilder aus dem Präsidentenpalast. Mindestens 230.000 Menschen starben. Die Innenstadt der Hauptstadt heute, nur 5% der Trümmer wurden abgeräumt. Haitis Regierung hat bislang kaum konkrete Pläne für den Wiederaufbau entwickelt. Auch deswegen zögern Geberländer, ihre versprochenen Gelder freizugeben. Auf dem Gelände eines eingestürzten Ministeriums wurde heute der Toten gedacht. In Anwesenheit des früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Wir dürfen unsere Toten nicht vergessen, mahnte Haitis Staatschef Préval. Das sind wir ihnen schuldig. Für Haiti ist der heutige Tag ein Moment der schmerzhaften Erinnerung. Haitis Menschen werden viel Geduld gebrauchen. Dem Land fehlt eine starke, handlungsfähige Regierung. Wann ein neuer Präsident gewählt wird, ist völlig unklar. All das erschwert den Wiederaufbau enorm.
Die Lottozahlen: 2, 8, 12, 22, 23, 28, Zusatzzahl 4. Superzahl 2, die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 8, 2, 1, 8, 8, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 7, 3, 5, 6, 4. Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. Januar.
Das Tief über dem Atlantik lenkt Regenwolken und sehr milde Luft zu uns nach Deutschland. Bis Freitag kommen zum Teil große Regenmengen zusammen, dazu starkes Tauwetter in den Bergen. Die Hochwassergefahr steigt wieder, es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Heute Nacht regnet es verbreitet kräftig, in den östlichen Mittelgebirgen ist anfangs noch Schnee mit dabei, im Nordosten regnet es kaum. Auch am Tag regnet es zum Teil für längere Zeit ergiebig, mit den größten Regenmengen muss in den Gebirgen gerechnet werden. Im Nordosten weht der Wind schwach, sonst mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen, auf einigen Bergen schwere Sturmböen. Heute Nacht 7 Grad am Niederrhein, sonst 6 bis 1 Grad. Am Tag 3 Grad auf Rügen und 14 Grad im Südwesten. Am Freitag verlagern sich die Regenwolken von der Mitte in den Nordosten. Im Süden zeigt sich teilweise die Sonne. Am Samstag im Süden mal Sonne, mal Wolken, sonst hier und da Regen und viel Wind. Am Sonntag im Norden nur wenig Regen, Richtung Süden scheint oft die Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Fass ohne Boden, die Debatte über den Euro-Rettungsschirm und Frauen ohne Rechte, britische Sozialkomödie in den Kinos.